Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und da wünscht Katrin Heise einen schönen guten Morgen. Ein großer Schweinestall mitten im Dorf, der früher der LPG diente und dann lange leer stand und vor sich hingerottet hat. Das ist natürlich absolut keine Augenweide, aber mein Gast Steffen Tast ist inzwischen heilfroh, glaube ich, dass er sich nicht für den Abriss stark gemacht hat, sondern zusammen mit anderen Dorfbewohnern eine Kultureinrichtung hineinsanierte. Nicht irgendein Veranstaltungssaal, sondern ein Festspielhaus für Oper. So geschehen in Klein-Lepin in der brandenburgischen Prignitz. Herzlich willkommen, Herr Tast.
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Sie sind Musiker, da liegt Oper ja vielleicht nahe. Aber Oper in einem ehemaligen Schweinestall, da denke ich, braucht auch ein Musiker Fantasie, Mut, Mitstreiter und Hammer und Nagel. Oder Nägel, viele, glaube ich.
Viele Nägel, ja.
Haben Sie
ja,
richtig
und
mitge?
Auch viele, viele Mitstreiter. Ja, natürlich. Wenn man sich irgendwann entschließt, von Berlin in ins brandenburgische Dorf zu ziehen, dann muss man auch Nägel und Hammer in die Hand nehmen, das ist klar. Und natürlich liegt Oper ganz, ganz fern, aber ich glaube, das war auch das Spannende an der Sache, dass wir etwas versuchen, was nicht auf der Hand liegt.
Können Sie sich an die ersten Blicke Ihrer Umgebung erinnern, als Sie gesagt haben, hier kommt ein Opernhaus her?
Ja, also ich glaube, das hat auch was mit der Mentalität des Brandenburgers oder insbesondere sogar des Prignitzers zu tun. Es gab ja oder gibt immer wieder sehr viele Augenblicke, wo wir über Sachen reden, wo man denkt, ja, also das sowas geht überhaupt nicht. Und man begegnet dann eher also einem zustimmenden Nicken und einem Brummeln und ja, kriegen wir schon hin und dann wird das.
Schritt für Schritt. Seit 15 Jahren gibt es inzwischen das Projekt Dorf macht Oper. Herr Tast, konkret, also wer macht da Oper, wer macht da was?
Ja, wir haben am Anfang, als wir uns dieses Projekt ausgedacht oder entwickelt haben, natürlich nach einem zündenden Namen gesucht. Also eigentlich steht Dorf nicht unbedingt nur für Klein-Lepin, so heißt das Dorf, sondern...
Wie groß ist Klein-Lepin eigentlich?
Klein-Lepin hat zurzeit 60 Einwohner.
Also es wirklich ist klein.
Wirklich klein, ja. Es gibt auch noch ein Groß-Lepin und die Rivalität zwischen Groß- und Klein-Lepin ist seit Hunderten von Jahren ungebrochen. Gut, also Dorf steht nicht alleine nur für dieses Dorf, wo sich unser sogenanntes Festspielhaus befindet, sondern wirklich für eine Art Lebensform. Also wie lebt man auf dem Land? Und Oper steht auch nicht im engsten Sinne nur für Oper. Also ich würde es mal Musiktheater nennen, das ist ja sowieso schon landläufig auch so, so gesagt, dass vieles, was musikalisch auf der Bühne stattfindet, Musiktheater ist. Und ich glaube, es ging eher darum, dieses sehr Besondere und Glamouröse, was man auch mit Oper verbindet, in starken Kontrast zu setzen zu
Na,
der
vor
Umgebung.
Allem, genau, der Kontrast und das Glamouröse, was mit einem selber, wo man erstmal zurückschreckt, glaube ich, vor lauter Respekt erstarrt. Und jetzt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass alle kleinen Lepiner und Umgebungsdorfbewohner singen können oder musizieren. Was machen die also? Denn die machen ja mit, ne? Es ist ja,
ja.
tatsächlich ein,
ja, ja.
viele machen richtig mit bei dem Projekt.
Also wenn man überlegt, dass... also ungefähr 60 Leute in Klein-Lepin leben, die natürlich nicht alle bei der Oper mitmachen, weil das ist auch ganz normal. Also da gibt es auch Leute, die das eher von Ferne beäugen. Aber wir rechnen immer ungefähr mit 150 Mitwirkenden pro Jahr. Und die kommen natürlich dann aus der gesamten Prignitz. Das war natürlich auch ein Grund, sich der Oper zuzuwenden, weil das eine Kunstform ist, wo man sagt, wir brauchen alles Mögliche. Natürlich
also?
Brauchen wir Leute, die singen. Also deswegen war es das Erste, dass wir einen Chor gegründet haben, den sogenannten Klein-Lepiner Opernchor. Und das reicht aber für eine Oper nicht. Wir brauchen Musiker. Da kommen glücklicherweise Kollegen meines Orchesters immer wieder sehr gerne jedes Jahr zu uns vom Rundfunk-Symphonieorchester. Wir brauchen eine Regisseurin. Wir brauchen Bühnenbilder, die erstellt werden müssten. Wir brauchen Kostüme. Wir brauchen die Logistik ringsherum. Wir brauchen das Catering. Alles
Sie brauchen das Licht. Sie
brauchen das Licht.
Den Ton. Sie brauchen...
Ja. Genau. Und
jemand, der die Eintrittskarten verkauft.
Auch das.
Also all diese Aufgaben sind verteilt sozusagen.
Absolut, ja. Und das war natürlich von Anfang auch die Idee und das Reizvolle, dass wir also etwas unsagbar Großes in Anführungsstrichen dahinstellen, weil es einfach viele Leute braucht, die da mitwirken.
Und die Bandbreite, die ist ja schon ganz schön groß. Also Sie haben
der Stücke, oder?
Der Stücke, ja, der Opern, die Sie sich da auch vorgenommen haben. Also es ist die Zauberflöte, aber es ist auch nicht immer, war die Zauberflöte,
ja,
ne?
Ja.
Aber es ist nicht immer sowas, würde ich mal sagen, auf der Straße liegt. Sie haben ganz unterschiedliche
Opern. Sehr, sehr, sehr unterschiedlich, ja. Also es waren so das allererste, was wir versucht haben, war der Freischütz. Und wir dachten, ja, wenn wir schon Klischee-Oper machen und auf dem Land, ja, dann hauen wir drauf und wir machen den Freischütz. Das war furchtbar naiv und trotzdem kamen beim ersten Mal schon 1000 Leute. Also das war ein irres Erlebnis. Ich möchte mir heute nicht die Aufnahmen davor anhören, aber wir haben es einfach getan. Und aber natürlich, je länger wir das gemacht haben, umso experimentierfreudiger sind wir auch geworden. Wir haben teilweise wirklich auch mit der Regisseurin Mira Ebert Sachen in Bibliotheken gesucht, die teilweise in Deutschland noch nie aufgeführt wurden. Alte französische Barockopern von Joseph Baudin de Boismortier zum Beispiel, den nur Flötenliebhaber kennen, weil er ganz viele Flötenstücke geschrieben hat. Also solche Sachen haben daraus aber ein großes Projekt dann gemacht. Also der hat eine Don Quixote-Oper geschrieben, nur beispielsweise mal. Und dann war das Projekt natürlich nicht nur die Aufführung der Oper, sondern ein in Gänze bespieltes Dorf auf der Reise Don Quixotes mit Sancho Panza durch Kleinlippin.
Oh, da haben Sie sogar noch was ganz Interessantes gemacht. Da hatten Sie dann, glaube ich, sogar dort ansässige Flüchtlinge mit eingebunden, die dann ein Festmahl gegeben haben, Don Quixote zu beruhigen. So war der Hintergrund, glaube
genau.
ich.
Genau, also wir haben natürlich die Bücher gelesen von Cervantes und da sehr viele Anknüpfungspunkte gefunden, weil für uns eigentlich auch immer in der Beschäftigung mit Oper und der Überlegung, wie konzipiert man, wo ist der Ansatz, was machen wir, auch immer unsere unmittelbare Umgebung auch immer eine Rolle spielen soll. Also es ist ja nicht etwas, deswegen finde ich auch, und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir uns da von Sachen absetzen, wo der bildungsbürgerliche Berliner aufs Land fährt und ein Glas Sekt in die Hand nimmt und jetzt mal Oper auch in einer anderen Umgebung genießt. Das gibt es natürlich auch.
Wollte ich gerade sagen, auf die Zuschauer können Sie aber auch nicht verzichten.
Nein, werden wir auch nicht. Ich will sie auch nicht in eine Ecke stellen. Aber die Initialzündung oder die Überlegung, so etwas zu tun, war natürlich erstmal, wie können wir Leute aus dieser Umgebung, deswegen heißt es ja Dorf macht Oper, aus dieser Umgebung für so eine Form begeistern.
Ja. Und das Dorf, also Dorf, ist jetzt schon wieder dabei vorzubereiten, dass im Juni oder Juli im Sommer eine Aufführung stattfindet. Was passiert jetzt?
Ja, also wir werden immer verrückter, würde ich mal sagen. Also wir beschäftigen uns mit allen möglichen Themen und jetzt werden wir uns mit der Schöpfung beschäftigen.
Das heißt, wer ist jetzt schon tätig?
Wer?
Sie erstmal, Sie schreiben um.
Ja, auch, noch nicht, weil wir sind sozusagen noch in der Konzeptionsphase. Aber tätig sind seit einiger Zeit, wir haben die Organisationsform etwas geändert. Seit letztem Jahr gibt es im Organisieren ein großes Team, auch aus der gesamten Prignitz, also 15 bis 20 Leute, die sich regelmäßig treffen und alle Sachen besprechen, was muss alles bedacht werden, wie machen wir das. Natürlich ist das jetzt in der unmittelbaren künstlerischen Arbeit jetzt kein demokratischer Akt, weil sowas funktioniert natürlich nicht, aber nochmal, die Oper hat einfach so viele Facetten und so viele Sachen, die zu organisieren sind. Auch da ist es einfach eine sehr schöne Sache, dass da ganz viele dabei sein können.
Wenn etwas schon 15 Jahre lang läuft, dann kann man sich, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr vorstellen, wie es vorher war, als es das noch nicht gab. Zum Beispiel, als es den kleinen Lepin in der Prignitz noch keine Operninszenierungen gab. Steffen Tast ist unser Gast. Er kennt das Projekt Dorf macht Oper von Beginn an, weil er es nämlich mit ins Leben gerufen hat. Herr Tast, und das war auch irgendwie kein Zufall, dass Sie jetzt da mal zufällig in Kleinlippin vorbeigekommen sind, sondern Sie sind Mitte der 90er Jahre mit Familie nach Kleinlippin gezogen. Beschreiben Sie das doch mal. 60 Einwohner haben wir jetzt gehört. Früher war da eine LPG. Wie haben Sie es erlebt?
Also das war, ich glaube, ein entscheidender Punkt für uns war auch, dass wir haben als Familie, wie viele, etwas gesucht, ja, zum Wochenende
also
einen Entspannungsort sozusagen zu finden, ja. Und haben aber dann ganz schnell gemerkt, als wir den Ort gefunden haben, eigentlich wäre es doch viel schönere Sache, hier auch wirklich zu leben.
Das ist natürlich als jemand, der, Sie sind eben Musiker im Rundfunksymphonieorchester, immer nach Berlin pendelt, Ihre Frau ist Innenarchitektin, also die Lebenswelt lag jetzt eigentlich nicht auf dem Dorf, ne?
Nee. Absolut nicht, aber also meine damalige Frau hat sowieso immer mit Berlin gefremdelt, deswegen war das von ihr aus ging die Initiative. Glücklicherweise ist Kleinlippin auch einigermaßen gut mit dem Regionalexpress angebunden, deswegen ging das auch, man konnte dann mal Zug fahren und so. Also das geht schon. Ich wollte nur sagen, dass um sich überhaupt zu überlegen, dort etwas mit den Leuten gemeinsam ins Leben zu rufen, man dort auch leben muss. Mhm. Also so haben wir es jedenfalls empfunden. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sind, als wir 1994 dorthin gezogen sind, haben ja auch nicht gesagt, oh, jetzt machen wir aber Oper. Also das hat ja erst 2003 begonnen.
Aber was ich noch überlegt habe, Sie und Ihre Frau sind beide auch Ostgeborene. Mhm. Das spielt, glaube ich, schon eine Rolle, oder? Wie denken Sie, wenn Sie jetzt als Hamburger oder als Kassler dahin gezogen wären, wär das Fremdeln vielleicht ein größeres gewesen?
Das kann sein. Ich mache mir darüber glücklicherweise nicht mehr so viele Gedanken.
Ist ja auch schon lange her.
Aber trotzdem sind natürlich Vorbehalte da. Also aber ich glaube, die Vorbehalte waren erstmal größer Städter, Dörfler. So, also das.
Künstler.
Ja, dann mit Künstler konnten die Leute, glaube ich, gar nicht so viel anfangen. Das war ja auch eigentlich so ein bisschen so, dass die Sache, wie das eigentlich überhaupt entstanden ist mit der Oper. Also ich fand es schön, dass wir einen guten Kontakt, oder wir fanden es schön, dass wir einen guten Kontakt zu unseren Mitbewohnern, Mitmenschen dort im Dorf bekommen. Und deswegen haben die natürlich mitbekommen, ich spiele Geige. Und die Frage lag dann ganz offen, ja, was macht man denn damit? Also hast du das gelernt oder spielst du da in der U-Bahn oder was weiß ich, wie verdienst du dein Geld damit? Und dann haben wir kleine Konzerte veranstaltet und Leute eingeladen. Und um da auch ein Verständnis und eine Nähe zu erzeugen, die uns und den anderen auch wichtig war.
Und das haben Sie jetzt quasi auf andere Füße gestellt, dieses Verständnis füreinander.
Genau, aber das schaffen? war, glaube ich, das war sozusagen die Basis davon. Mhm. Ja, also deswegen meinte ich, es hat 9 Jahre gedauert, ehe wir überhaupt uns getraut haben, und auch war nicht von Anfang an die Idee da, aber dass es überhaupt natürlicherweise entstanden ist, ja, und nicht einfach, oh, wir machen jetzt Hochkultur und jetzt kommt mal alle.
Apropos Hochkultur, ist das, Sie haben ja vorhin auch gesagt, also Sie nennen das jetzt eigentlich auch nicht unbedingt Oper, sondern Musiktheater, aber dieser Respekt davor, Oper zu machen, ist doch wahrscheinlich schon erstmal, ist doch schon ein großer, oder?
Es ist ja irgendwie eine Absurdität. Ja. Also damit spielt das Projekt ja auch, dass es eine Absurdität ist. Also wir haben da einen Schweinestall wir kennen Leute, die auch darin noch gearbeitet haben und so. Und das ist eigentlich sozusagen der Anknüpfungspunkt. Es ist eigentlich ein Arbeitsort von vielen Leuten gewesen. Und der stand leer. Also wir haben die Schweine nicht rausgeschmissen, sondern die waren schon weg. Und aber an diesem Ort, wo man eigentlich arbeitet, da jetzt etwas anderes zu machen, da ist dann ist schon mal die Schwelle schon mal sehr viel niedriger. Mhm. Und das war auch so ein Punkt, der, ich glaube, wir haben uns gar nicht so viel konzeptionelle Gedanken gemacht. Das sind einfach Sachen, die natürlich entstanden sind. Und wenn man das in der Rückschau versucht zu analysieren, dann ist es, glaube ich, auch so gewesen. Ah, guckt mal, Mensch, ihr macht was draus, was eigentlich hätte man das abreißen können. Und das ist eigentlich unseres gewesen. Und da wir es alle zusammen machen, auch das Umgestalten, das Bauen und diese ganzen Arbeitsansätze.
Sie haben eben gerade gesagt, also bei den Konzeptionen jetzt für jedes Jahr, für die Aufführung, da geht es nicht basisdemokratisch zu, aber trotzdem knüpfen Sie irgendwo an, was von Interesse ist gerade. Ja? Also so kommen verschiedene Opern ins Spiel, die dann aufgeführt werden. Ja? Genau. Was ist denn im Moment? Also,
ja, also wir hatten ja schon erwähnt, die Schöpfung, ja, Schöpfungsgeschichte. Also
die Schöpfung.
Ja, wir betrachten das eigentlich von verschiedenen Seiten. Erstmal, wenn wir uns damit als unsere Gemeinschaft, die jedes Jahr immer wieder etwas aus der Taufe heben, sind wir eine schöpfende Gemeinschaft auch. Also einfach diesen kreativen Akt, den wir immer wieder mit Mühe, mit Freude, mit Lust und mit Anstrengung jedes Jahr aufs Neue dort kreieren, dass wir den einfach auch mal beleuchten. Ja, also so wird dann wahrscheinlich auch die Aufführung dieser Schöpfung, wir nehmen natürlich das Stück von Haydn, also das Oratorium, was eigentlich nicht für die Bühne geschrieben ist, wird das auch eine Sache, okay, wir versuchen jetzt ein Bühnenwerk zu kreieren, aber was begegnet uns dabei? Oder was sind die Schwierigkeiten? Oder was ist das Chaos, was eigentlich uns dort begegnet, wenn wir das versuchen? Und das ist ein Ansatz, der die Leute unmittelbar interessiert. Ein anderer Ansatz, wenn ich das noch sagen darf, ist natürlich, Sie haben vorhin erwähnt, dass wir beim Don Quixote da auch mit Flüchtlingen zusammengearbeitet haben. Solche interkulturellen Überlegungen sind natürlich für uns auch immer sehr, sehr wichtig. Also,
hat sich das Dorf eigentlich so dadurch verändert? Also ist es mal anders zusammengerückt? Oder das Dorf, also die Leute, die da jetzt mitmachen? Weil sowas Gemeinsames, sowas auf die Bühne zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja schon ganz schön.
Es hat sich einfach, ich glaube, es hat sich die Sensibilität für viele Sachen verändert. Aber das ist, finde ich ganz normal. Also ich finde immer, natürlich ist das ist kein Projekt, um eine Bewusstseinsänderung oder sowas zu erzeugen, sondern wir tun etwas gemeinsam. Und immer wenn man etwas gemeinsam tut und wenn es dann auch noch ein kreativer Akt ist dabei, dann verändert sich in den Menschen natürlich etwas.
Und wollen wir es jetzt mal nicht zerreden, höre ich daraus. Jetzt würde ich eigentlich gerne mal wissen, wie Sie eigentlich zur Musik gekommen sind. Sie sind 1965 geboren, in Berlin aufgewachsen. Und ich glaube, es gab gar keinen anderen Weg für Sie als Musik, oder? Ihr Vater war Flötist in der Komischen Oper, Soloflötist, Werner Tast, auch sicher bekannt. Und in Ihrer Familie ging das ja noch weiter. Das sind ja quasi, die Urahnen waren ja schon Musiker, oder?
Ja, genau. Also es gibt immer andere Wege, ganz sicher. Und meine Schwester ist jetzt auch nicht Musikerin geworden. Für mich war das irgendwie immer, seitdem ich denken kann, war das immer ein Wunsch.
Was haben Sie, womit haben Sie denn angefangen? Also haben Sie gleich als Kind die Geige in die Hand gedrückt bekommen?
Also ich habe gar nicht...
Oder die Flöte wahrscheinlich, weil der Vater Flötist
war. Nein, glücklicherweise nicht, falls er das jetzt hört, aber er weiß das. Als ich dann gefragt wurde, was denn für ein Instrument ich spielen möchte, dann war mir ganz sicher, ganz klar, bloß nicht Flöte. Aber das hatte gar nicht unbedingt was mit, ich glaube, nicht mit dem Klang zu tun, weil mit dem bin ich ja aufgewachsen und den mag ich nach wie vor. Aber das Ding war mir irgendwie suspekt. Also das glitzerte und mit den vielen Klappen und man wusste nicht, wie man da drauf drückt. Also ich fand, das weiß ich noch, ich fand, wenn ich in Konzerte gegangen bin, bin natürlich früh mit in die Oper gegangen und bin sozusagen auch ein bisschen in dieser komischen Oper in Berlin groß geworden. Ich fand das ganz beeindruckend, wenn diese Streichinstrumente mit den Bögen da, was sie da für Klänge rausholen. Meine erste Geigenlehrerin hat mich gefragt im ersten Unterricht, warum wolltest du gerade Geige spielen? Und da soll ich wohl gesagt haben, weil die so schön gleichmäßig rauf und runter streichen. Also ich glaube, es war nicht nur der Klang, sondern es war auch die Ästhetik dieser Streichinstrumente, die mich irgendwie angezogen hat.
Also Musik war kein Zwang in Ihrer Familie, das höre ich aber raus, oder?
Nee,
also weil,
nee.
Ich meine, aber wenn man sich dann sogar noch für einen musikalischen Weg entscheidet, ist denn der Druck, wenn schon Urgroßvater und Opa und Vater Musiker waren, der ist doch...
Also ich habe das so eigentlich auch im Nachhinein so empfunden, dass gerade dieser Druck, der oft natürlich da ist und ich auch bei meinen Kollegen oft sehe, dass mit 5 Jahren die Kinder dann schon anfangen, Instrumente zu spielen, der wurde sogar bei meinen Eltern oder von meinen Eltern bewusst rausgenommen, weil es ist nicht so, jetzt spiel mal ein Instrument, so ist es nicht gewesen, sondern ich bin irgendwann in der ersten oder zweiten Klasse vom Musikunterricht gekommen, in der Schule schon. Und da wurde mit der Mitteilung, ihr Sohn scheint sich für Musik zu interessieren und zu begabt zu sein, warum spielt er denn kein Instrument? Mhm. Also ich habe relativ spät angefangen, ich habe erst mit 8 Jahren angefangen.
Wie würden Sie sagen, wie ist die musikalische Förderung oder die Musikförderung in der DDR gewesen?
Also in meiner Erinnerung war das immer eigentlich ein großes Thema. Trotzdem.
Also nicht nur für das Musikerkind.
Nee, das nicht. Aber trotzdem war wie vieles im Bildungssystem der DDR natürlich auch das ausgerichtet auf bestimmte Dinge. Ich bin zur Musikschule gekommen, da gab es eine Aufnahmeprüfung. Und ich sollte dann versuchen, auf einem Kinderxylophon ein Lied zu spielen. Und das Lied war, das weiß ich noch, Kleine weiße Friedenstaube. Und ich konnte das nicht. Deswegen wurde ich erstmal nicht angenommen bei der Musikschule. Mhm. Da hat mein Vater dann interveniert und meinte, na, er denkt schon, dass ich begabt bin und vielleicht versuchen sie es ja doch. So, also, aber trotzdem, also für mich spielte Musik immer eine wahnsinnige Rolle und Oper sowieso. Und deswegen war das für mich ein ganz natürlicher Weg.
Und Sie haben sich dann in der 8. Klasse schon in der Hans-Eisler-Schule angemeldet und dann eben dort auch studiert. Mhm. Und nach dem Studium sind Sie, habe ich gelesen, gleich ins Rundfunksymphonieorchester gekommen. War das eigentlich ein Glücksfall? Würden Sie das als Glücksfall bezeichnen, wenn man als gerade ausgebildeter Musiker dann tatsächlich so ein festes Engagement bekommt? Oder ist das vielleicht gar kein Glücksfall, sondern eine Einengung?
Als ich fertig war mit dem Studium, war es mein Wunsch, absolut in ein Orchester zu kommen. Und ich betrachtete es damals als extremen Glücksfall. Und betrachte es eigentlich auch heute noch als Glücksfall, weil solche Wege, die normalerweise heute junge Musiker gehen, damals gar nicht möglich waren. Ja, also normalerweise geht man heute nach 4, 5 Jahren Studium dann nochmal ins Ausland, vielleicht zu anderen Lehrern oder so. Das ging ja nicht. Und so betrachte ich auch im Nachhinein, ich war 20, als ich mein Probespiel dort gemacht habe, mhm. 21, als ich angefangen habe, gerade 22 geworden. Wenn ich heute jüngere Kollegen, wenn ich denen das erzähle, dann sag mal, was, also mit 22,
was da sitzt man
doch noch,
schon?
Ja, genau. Eben, da sitzt man doch noch nicht im Orchester, da studiert man noch.
Und, deswegen meine Frage.
Ja, aber ich habe das auch damals eigentlich immer als eine Phase empfunden, wo ich immer noch weiter lerne und mich weiterentwickle. Ich habe auch bin also sofort nach dem Studium auch neben dem Orchester in ein Ensemble gegangen, was sich mit neuer Musik beschäftigt hat, das Kammerensemble Neue Musik. Und habe das gleichzeitig gemacht. Ich habe dann auch angefangen, so ein kleines Amateurorchester zu dirigieren und solche Sachen.
Wie kam das Dirigieren in Ihr Leben? War das eine andere Art der Ausdrucksweise, die Sie brauchten? Sind Sie da ein anderer Musiker, wenn Sie am Pult stehen?
Gute Frage, ich hoffe nicht. Also natürlich ist es eine andere Art, Musik zu machen, aber ich hoffe nicht, dass ich ein anderer Musiker bin. Das Dirigieren war, also für mich war das ein natürlicher Wunsch, den eigentlich jeder Musiker haben müsste. Also für mich war immer klar, wenn ich Musik höre, dann stelle ich mich zu Hause auf einen Stuhl, nehme einen Strohhalm in der Hand und dirigiere diese Schallplatte, weil das ist ja Musik machen. Also das ist sozusagen, war in meiner Vorstellung immer die größte Form des Musikmachens. Ja? Eine große Gemeinschaft vor sich zu haben und mit denen Musik zu machen. Ein bisschen davon ist natürlich auch geblieben. Auch ich habe das dann nicht irgendwie stringent weiterverfolgt. Das ist dann eher durch Zufall gekommen mit den Jahren. Bin da auch sehr froh drüber. Aber ich sehe das auch wirklich und hoffe, dass das auch so ist, als einen natürlichen Akt, mit anderen Mitteln Musik zu machen.
Das Projekt Dorf macht Oper haben wir hier viel besprochen. Wenn einer wie mein Gast Steffen Tast Musiker in 4. Generation ist, kann man sich dann, Herr Tast, überhaupt vorstellen, dass es Leben gibt, die nicht völlig ohne Musik auskommen, aber so überhaupt gar nicht musikaffin sind? Ist Ihnen wahrscheinlich was sehr Fremdes, oder?
Dass Menschen ohne Musik auskommen? Mhm. Ich glaube, das gibt es gar nicht.
Oder vielleicht nur im Auto konsumieren. Ja,
ja, ja, es ist ihnen nicht bewusst. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz natürlicher Akt, auch Musik zu hören und sich zu Musik zu bewegen und so. Ich glaube, es gibt fast keinen Menschen. Es gibt sicher immer Menschen, die, und man hört
aber es
immer
gibt
wieder.
Ganz viele, ich habe nichts mit Musik zu tun, ich bin unmusikalisch.
Unmusikalisch, was wollte ich gerade sagen? Das ist eine der meistgehörten Floskeln und ich glaube.
Dann
einfach
fühlen Sie
nicht.
Sich auf den Plan gerufen, oder?
Ja,
weil Musikförderung,
absolut.
Ja, absolut. Und
was,
warum meinen Sie, dass jeder Mensch musikalisch ist?
Also es geht mir gar nicht darum, dass unbedingt die Leute jetzt alle klassische Musik hören sollen oder dass sie ihre Musikalität empfinden oder so. Ich glaube, oder vielleicht doch eher das, aber ich glaube, es ist einfach eine für uns, glaube ich, als Musiker fast schon politische Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass die Menschen um uns herum, mit denen wir zu tun haben oder auch nicht zu tun haben, dass sie ein Empfinden spüren, was schlummert noch in ihnen? Wie kann ich kommunizieren? Wie kann ich mit verschiedensten Mitteln kommunizieren, ohne mich jetzt irgendwie in Vokabular auszudrücken, was teilweise, ich springe jetzt, zur Gewalt führt oder so.
Also das empfinden Sie tatsächlich? Dass, Sie haben eben politisch, das ist was ganz tief in Ihnen empfunden?
Ja, ja. Also wir haben im Rundfunksymphonieorchester seit einigen Jahren glücklicherweise diese Schiene der Musikvermittlung sehr ausgebaut. Das ging vor einigen Jahren los, habe ich mit einem Kollegen von mir, Rudolf Döbler, ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Mitmachkonzert. Eigentlich auch aus der Erfahrung heraus von Klein Lepin, also von unserem Dorfopernprojekt, weil wir dann auch immer mit Kindern zusammenarbeiten. Es muss in jeder Oper, müssen auch Kinder dabei sein, ob sie vom Komponisten vorgesehen sind oder nicht. Oder wir beschäftigen uns, oder Kinder beschäftigen sich mit dem Thema ringsherum. Daher wusste ich, dass eigentlich dass der beste Zugang zur Musik eigentlich das Machen ist. Deswegen haben wir diese Form Mitmachkonzert entwickelt. Daraus ist jetzt ein ganzer Strang geworden der Musikvermittlung beim Rundfunksymphonieorchester. Wir haben teilweise inzwischen auch eine sehr professionelle Musikvermittlerin bei uns, die Isabel Stegner, die das glücklicherweise strukturiert. Und es sind inzwischen eine Vielzahl von Projekten, die dort laufen.
Sie haben vorhin die neue Musik auch erwähnt. Mhm. Sie sind seit Anfang Ihrer Musikerzeit eigentlich eben auch im Kammermusikensemble Neue Musik. Und da gehen Sie ja auch sehr offensiv ans Publikum an, weil neue Musik ist ja nun noch viel schwerer
zu vermitteln. Ja, aber nicht für Kinder.
Nee.
Also die Erfahrung ist eigentlich so.
Ach so, nicht für Kinder.
Nein, nicht
die
für
sind
Kinder.
Offen,
das ist,
meinen Sie?
Absolut. Das ist eigentlich, das ist immer wieder so eine Erfahrung. Ich glaube, wir mit unserem schon gebildeten, verbildeten Bewusstsein wissen, das klingt gut oder das klingt schlecht oder das ist Harmonie. Ich brauche Musik, um mich zu entspannen oder so. Kinder brauchen sicher auch ab und zu Musik, um sich zu entspannen, aber sie brauchen auch Musik, um ihre Fantasie und ihre Kreativität anzuregen. Und da ist es ihnen erstmal vollkommen egal, ob das irgendwelche Dur-Moll-Akkorde sind oder ob es vielleicht sogar Geräusche sind. Es gibt sehr, sehr schöne, Dinge, zum Beispiel Kinder zum Hören zu verführen, um sie einfach mal in Ruhe darauf hören zu lassen, was höre ich ringsherum. Was kann ich damit machen?
Eigentlich auch nicht mehr so viel machen, ne?
Wie bitte?
Dass ich auf etwas konzentrieren, was wir hören. Das ist nicht mehr so üblich. Ne?
Nee,
wir
sind
so,
also das ist natürlich auch das ist erstmal ein schwerer Weg, sie da hinzubekommen. Aber wenn sie erstmal da sind, dann können sie damit auch spielen und können daraus selber auch Musik machen. Und das haben wir auch immer wieder versucht. Also in verschiedenen Projekten. Gerade in diesen Kinder- und Familienkonzerten, die ich beim RSB dirigiere, ist es immer für uns im Mittelpunkt, wie binden wir Kinder ein in der Vorbereitung, wie holen wir sie mit auf die Bühne, wie auch das ganze Publikum dann letztendlich zum Mitmachen anzuregen und damit eine andere Wahrnehmung dieser Musik eigentlich zu erzeugen.
Aber dann sind es doch immer Kinder, ja? Also die Förderung, also mal Erwachsene von ihren Hörgewohnheiten wegzubringen, das Ist dann doch ein zu schwerer Weg?
Nein, das ist nicht ein zu schwerer Weg.
Aber man will nicht immer mit dem pädagogischen Zeigefinger
da stehen. Ja, nee, aber es ist nachweislich komplizierter. Also wenn unser neuer Chefdirigent Wladimir Jurowski, wenn der zu unserer alljährlichen und traditionellen, super traditionellen 9. Sinfonie von Beethoven zu Silvester ein nicht mal zeitgenössisches Werk, aber ein Werk von Schönberg in Kontrast setzt, dann gibt es wütende Reaktionen darauf. Mhm. Es gibt aber auch glücklicherweise Reaktionen, die sagen, oh, so haben wir dieses Stück noch nie gehört. Also diese Verbildung oder dieses Hängen an Hörgewohnheiten aufzubrechen, ist natürlich viel schwieriger als bei Kindern, aber nicht aussichtslos.
Erfahrungen des Musikers Steffen Tast. Die letzten Minuten sind angebrochen. Sie haben mir jetzt eben noch mal vorgeschwärmt von der Vorbereitung eben auf Familien- und Schulkonzerte, wen Sie da alles erreichen können. Das Ganze, wir haben ja auch vom Dorf macht Oper gehört und den Erfahrungen dort, wie man Leute mit einbezieht. Das Ganze kostet nicht nur Zeit und auch eine Umgewöhnung für den Musiker, ein ganz anderes Publikum, ganz andere Mitmachende. Es kostet ja vor allem auch ganz schön viel Geld.
Ja.
Wenn ich jetzt von Dorf macht Oper auch spreche, das müssen Sie ja selber auf die Beine stellen. Kriegen Sie eigentlich Unterstützung?
Ja, also wir bewerben uns natürlich jedes Jahr um Unterstützung, weil das ohne Geld nicht geht. Es sieht von außen natürlich auch immer so aus, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das ist etwas, was man in seiner Freizeit macht. Das große Wort Ehrenamt spielt eine Rolle.
Selbstausbeutung in dem Sinne vielleicht dann schon fast.
Selbstausbeutung ist die Kehrseite von Ehrenamt und das werden sicher sehr viele bestätigen, die sich damit befassen. Natürlich bekommen wir Unterstützung, aber die Form der Unterstützung oder wie so etwas organisiert ist, wie man da rankommt, ist, finde ich, nach wie vor befragenswert.
Das haben Sie jetzt aber sehr schön vorsichtig ausgedrückt.
Ja, weil wir sind natürlich glücklich, dass wir überhaupt Geld bekommen, aber der Weg dahin ist einfach sehr, sehr schwierig, weil die Struktur ist so, wir bewerben uns bei Stiftungen oder bei, ja.
Und überall und brauchen aber natürlich gerne auch Spender.
Ja,
darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus zum Abschied noch übrig haben.
Ja, gut, okay. Die Struktur ist einfach so, dass wir bei unseren Geldgebern immer wieder neue Projekte beantragen müssen, obwohl wir eigentlich eine Kontinuität haben. Und so ist das System leider immer noch in Brandenburg oder in der Bundesrepublik. Und das erzeugt Mühen, die sehr viel Energie auch abnehmen vom Eigentlichen. Und das ist eine schwierige Sache.
Kunst schon fast vergessen muss, um eben Geld zu akquirieren.
Fall, ja.
Also Spender sind gerne gesehen für das Projekt Dorf macht Oper. Steffen Tast, danke schön, dass Sie uns da mit eingeführt haben in alles das, was sich dort in Klein-Lippin tut und Umgebung. Dankeschön für Ihren Besuch. Ich bin Katrin Heise und sage Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.